Willkommen zu Marlons Meinung. Heute geht es unter anderem über ein Unternehmen oder um ein Unternehmen, das in die Gewinnzone zurückkehrt. Ein anderes leidet unter einer Studie und ein drittes notiert rund 40% unter dem Allzeithoch. Und Alfred, ja. Hallo, du darfst dem diese Beschreibungen jetzt in Werten zuordnen.
das schaffe ich nicht.
doch, wir machen es peu à peu. Wir starten aber eigentlich mal mit was ganz Allgemeinem in die Sendung. Bevor wir auf BioNTech zu sprechen kommen, wollen wir über die 10-jährigen US-Staatsanleihen sprechen, die ja momentan marktbewegend sind.
Ja, weil das ist im Moment der Grund, warum der Markt sehr, sehr schwach ist, die US-Börsen vorbörslich extreme Minus sind, der DAX unter Druck ist. Erstmals seit 2 Jahren ist die Rendite der 10-Jährigen wieder über 1,8% gestiegen, 1,83. Wir waren sogar schon einen Tick höher. Wir haben also jetzt bei den Zinsen das Vor-Pandemie-Niveau wieder erreicht. Das klingt eigentlich ganz gut.
Eigentlich wollen wir das ja.
Ja, ist es aber in dem Fall nicht, denn das ist wirklich schon belastend. Vor allen Dingen die Tech-Werte leiden unter den steigenden Zinsen, weil wir haben gerade noch darüber gesprochen, weil Hauptgrund ist die Zinsen, die Gewinne. Der Zukunft sind dann weniger wert, weil sie stärker abdiskontiert werden müssen. Und deswegen sind eben steigende Zinsen für Technologieaktien besonders schlecht. Und ich habe es ein paar Mal gesagt, wir hatten das ja schon öfter in den letzten, 1 bis 2 Jahren, dass die Zinsen mal gestiegen sind. Jetzt haben wir tatsächlich einen richtig ordentlichen Schub. Man sieht es ja hier nochmal seit Jahresanfang von 1,5 auf 1,8%. Das ist natürlich sehr schnell, sehr dynamisch und das mag die Börse nun überhaupt nicht. Und deswegen sieht es so aus, als wenn wir uns auf erstmal nochmal fallende Kurse einstellen müssen.
Das wird nicht so schnell gehen, wie oft das in den letzten 1,5 Jahren, dass es sich schnell wieder wendet, das Blatt.
Ja, das kann genauso gut schnell sich wieder drehen. Man muss ja immer berücksichtigen, wenn die Leute aus Aktien aussteigen, dann kaufen sie dann unter anderem auch Anleihen und wenn Anleihen gekauft werden, dann fallen die Renditen wieder. Also das wird sich wieder selbst auspendeln höchstwahrscheinlich. Aber die Frage ist, wie weit steigen die Zinsen vorher noch an?
Jetzt kommen wir auf ein paar Einzelwerte zu sprechen. BioNTech haben wir ja gerade schon mal kurz im Bild gesehen. Das ist das Unternehmen, das unter der negativen Studie leidet aus Israel. Die vierte Impfung soll gegen Omikron nicht ausreichend schützen.
Genau, da haben sich zwar die Antikörper erhöht, aber wohl nicht in dem Maß, wie man sich das gewünscht hätte. Also eigentlich macht eine vierte Impfung dann wenig Sinn und das ist natürlich jetzt nicht so gut für BioNTech. Auf der anderen Seite ist man ja dabei, schon den neuen Omikron-Impfstoff zu produzieren, obwohl er noch nicht mehr zugelassen ist. Aber das hat ja BioNTech vorher auch schon so gemacht. Erst wird produziert und dann auf die Zulassung gewartet. Andersrum würde dieser Impfstoff dann eben erst noch später kommen. Nichtsdestotrotz, die Aktie hat kräftig verloren. Auch jetzt heute, das ist ja der US-Kurs von Freitag noch, weil gestern war ja Feiertag in den USA. Also wir sind jetzt bei 160 Euro, etwas drüber. Also nochmal unter Druck die Aktie. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Und ich würde mir das so erstmal von draußen anschauen, wie sich das weiterentwickelt. Denn BioNTech hat nochmal das Problem, wie ist es eigentlich, wenn man vielleicht dann irgendwann gar keinen Impfstoff mehr braucht? Also das ist schwierig vorherzusagen, wie sich das weiterentwickelt. Und
Man hat zwar viele Eisen im Köcher, aber aktuell wird eben der Anleger blickt vor allem auf die Corona-Schutzimpfungsgeschichte und von dem her.
Ja, da ist wirklich die Frage: Braucht man den Impfstoff in einem Jahr noch? Wie geht das weiter mit Omikron? Schwierig. Schwieriges Umfeld, auch gerade für Impfstoffhersteller.
Ja, dann sprechen wir gleich auf oder über Valneva. Immer noch nicht zugelassen, der Impfstoff hier. Die Frage ist, wenn er jetzt mal zugelassen wird, man rechnet ja damit, wird es dann überhaupt einen Kursschub geben?
Das ist die nächste Frage auch hier. Natürlich, Valneva als Impfstoffhersteller, die Aktie sehr stark unter Druck. Dieser große Kursrückschlag zu einem Jahresbeginn lag daran, dass ein chinesischer Impfstoffhersteller, der auch ein Totimpfstoff ist, der ist wohl nicht wirksam gegen Omikron und ja, die Probleme sind auch hier da. Ich habe die Aktie aktuell noch empfohlen. Ich sage bewusst noch, weil wenn jetzt nochmal die 15-Euro-Marke fallen sollte, dann wird es auch hier mal Zeit, sich wahrscheinlich zu verabschieden. Aber die Story ist im Prinzip noch intakt, denn Valneva als Totimpfstoff ist wirklich ein ganz anderer Impfstoffansatz und der könnte durchaus auch wirksam sein gegen Omikron. Das testet man gerade noch. Das könnte allerdings wirklich dann den Kurs beeinflussen, wenn Valneva melden sollte, dass der Impfstoff gegen Omikron wirksam ist. Und wenn nicht, dann hat es auch Einfluss auf den Kurs, aber eben dann in die andere Richtung.
Dann sehen wir deutlich fallende Kurse wahrscheinlich. Wir lassen mal die Corona-Geschichte hinter uns, zumindest die Impfstoffe. Wir schauen auf Hugo Boss, das Unternehmen, das in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Da gab es heute überraschend Zahlen.
Ja, da gab es sehr, sehr gute Zahlen, muss man wirklich sagen. Man hat mit 200 Millionen Gewinn gerechnet. Das sind, glaube ich, dann 228 Millionen geworden, also doch mal mehr als erwartet. Auch mehr als Hugo Boss selbst erwartet hat. Die Aktie regelt trotzdem mit einem Minus, jetzt sind wir sogar unverändert, aber
genau, es hat ein bisschen geschwankt die ganze Zeit.
Ja. Aber wirklich starke Zahlen, muss man sagen. Aber natürlich muss man auch sagen, man sieht es ja, die Aktie hat im letzten Jahr schon kräftig zugelegt. Wir kommen von 20 Euro, das war so das Tief im letzten Jahr. Und waren ja zeitweise fast bis 60 Euro. Also das ist schon ein ordentlicher Satz gewesen. Und daher ist es die Reaktion jetzt auch nicht mehr so groß, weil man eben schon viel antizipiert hat, dass Hugo Boss im letzten Jahr die Trendwende gelingt.
Würdest du jetzt in der Zukunft auf den Wert setzen?
Ich bin jetzt wirklich, ich mag Textilaktien nicht so, Modeaktien ist es ja eigentlich eher. Insoweit würde ich mich da auch außen vorhalten.
Okay. Macht nichts, dann kriege ich vielleicht eine ganz konkrete Empfehlung beim nächsten Wert, Netflix. Man erhöht in Nordamerika die Preise, vielleicht für den Kunden, vielleicht gut für den Anleger oder natürlich für das Unternehmen, weil mehr Geld in die Kassen kommt. Aber die Aktie spiegelt das nicht wieder.
Ja, das kam am Freitag noch während der Handelszeit, diese Meldung, dass Netflix die Preise zwischen 1 und 2 Dollar je nach Abo-Modell, sagen wir so, Subskriptionsmodell, je nach Abo-Modell anheben wird. Kam eigentlich ganz gut an. Die Aktie hat dann auch gestiegen. Aber tatsächlich wichtiger werden die Zahlen sein, die Netflix übrigens am Donnerstag nach Börsenschluss vorlegen wird. Da geht es wie immer vor allen Dingen um die Zahl der Neukunden, wie sich das entwickelt hat. Das wird man dann sehen. Vielleicht ist so eine Preiserhöhung auch oftmals so ein Symbol, ja, wenn wir schon nicht mit den Kundenzahlen wachsen können, dann wachsen wir eben über steigende Preise. Also kann man auch so rumsehen. Schwierige Geschichte. Ich würde bei Netflix, wie eigentlich immer, erstmal die Zahlen abwarten, die, wie gesagt, am Donnerstag kommen.
Das ist ja so ein grundlegender Favorit von dir, ein grundsätzlicher Favorit von dir,
aber ja, aktuell. Wobei ich habe mich tatsächlich in meinem Report vor einem guten Jahr etwa von der Aktie getrennt. Danach ist sie dann nur noch gestiegen erstmal. So ein bisschen ist die Frage, hat Netflix so ein bisschen den Wachstumszenit überschritten? Klar, man kann noch weiter wachsen, aber die Dynamik, die man noch vor 2 oder 3 Jahren hatte, die ist natürlich erstmal raus oder die man sogar noch 2020 hatte. Das muss man mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt.
Gut, dann warten wir einfach die Zahlen ab. Wie du sagst, am Donnerstag werden sie ja nachbörslich vorgelegt. Ja. Schauen wir mal auf Tesla. Ich stelle jetzt einfach mal da andersrum die Frage als sonst. Warum soll man denn aktuell nicht investieren?
Ach, da gibt's, ja, sagen wir so, ich kann jetzt die Argumentation der Tesla-Bären natürlich sagen, die Aktie ist astronomisch hoch bewertet. Auch das Wachstum wird zwar gut laufen, vielleicht die nächsten Jahre noch, aber irgendwann auch nicht mehr. Aber das will ich natürlich nicht sagen. Nein, aber es gibt viele Gründe, warum Tesla wird auch wieder Probleme bekommen. Es gab jetzt Vermutungen, dass der Cybertruck vielleicht, oder es gibt Befürchtungen besser gesagt, doch nicht mehr im Jahr 2022 gebaut wird, sondern erst 2023. Und der Cybertruck ist schon sehr wichtig für Tesla. Man hat offenbar 1,2 Millionen Vorbestellungen. Das ist wirklich schon viel. Und da ist natürlich eine Verzögerung nicht so schön. Der soll ja im Werk in Texas gebaut werden, das wahrscheinlich die Produktion schon bald aufnehmen wird. Aber die Frage ist, wird auch der Cybertruck dann noch gebaut werden? Das, diese Angst treibt die Anleger so ein bisschen um. Und natürlich.
Das ist so ein bisschen im Niemandsland gefühlt.
Ja, klar. Das ist so die Range, die man hat und in der man sich wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang bewegen wird. Das ist natürlich eine sehr breite Range. Es sind $900 bis 1200 oder 1300 knapp. Aber ich würde tatsächlich das so machen. Im Moment gibt es keinen Handlungsbedarf. Wer die Aktie hat, soll sie weiter halten. Wer sie nicht hat, würde ich vielleicht auch jetzt gerade nicht kaufen, sondern vielleicht eher, falls wir nochmal in den unteren Rand kommen sollten, dieser Range. Dann kann man zugreifen.
Und wir warten mal ab, ob es dann Neuigkeiten bald gibt. Von Texas aus Deutschland warten wir auch noch drauf. Grünheide, wann da mal der Startschuss fällt. Wir sind auf BYD unterdessen. Letzte Woche hatten wir einen Deal mit einem kalifornischen Startup, Nuro heißt es, glaube ich, bekannt gegeben. Es gab jede Menge Kaufempfehlungen. Die Aktie ist ein bisschen wieder angezogen, aber nicht so richtig.
Aber eigentlich muss man mal sagen, in dem Umfeld, dass China-Aktien nicht gefragt sind und Tech-Werte nicht gefragt sind, hat sich BYD eigentlich sehr gut gehalten, muss man tatsächlich sagen. Und für mich eine der Top-Aktien für das laufende Jahr, einer der Top-Favoriten. Aber da muss natürlich auch das Umfeld passen. Also insoweit, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn tatsächlich sich diese Zinssorgen wieder gelegt haben und wenn auch China-Aktien wieder mehr in den Fokus rücken. BYD hat im Dezember tatsächlich alle anderen Elektroautohersteller abgehängt, was die Verkaufszahlen betrifft. Das ist eine Frage der Zeit, wann hier richtig Dynamik reinkommt. Aber das ist schon mal ein Zeichen von Stärke, dass sich die Aktie jetzt gerade so gut gehalten hat.
Warte, wir sehen jetzt den Jahreschart. Das heißt, wir können hier nochmal über das Allzeithoch sprechen bei Samsung SDI. Habe ich vergessen. Warte, kommt gleich. Sprechen wir erst darüber.
Ja, wir machen erst die positiven Sachen.
Genau.
Ja, Samsung SDI hat kräftig zugelegt heute an der Börse in Seoul. Das ist so ein bisschen die Fantasie. Es gibt nämlich einen Börsengang. LG Chem will seine Batteriesparte oder bringt sie an die Börse. Die Institutionellen haben schon ordentlich zugegriffen und jetzt heute und morgen können die Privatanleger noch sich entscheiden, ob sie Aktien haben wollen, wenn sie denn welche bekommen. Klar, kräftig überzeichnet. Alle wollen die LG Chem-Tochter haben, LG Energy Solutions wird das neue Unternehmen heißen, was dann in der nächsten Woche an die Börse kommt. Und diese Euphorie, das ist wirklich eine Euphorie, muss man sagen, färbt natürlich auch dann auf die anderen Batteriehersteller ab, also auch auf Samsung SDI. Deswegen die Aktie kräftig im Plus, wurde auch mal Zeit. Ja, auch wie alle Technologieaktien, auch hier gab es in den letzten zwei Monaten ja eher nachgebende Kurse.
Ich war ja gerade schon ein bisschen vorschnell, jetzt kommen wir auf Vater zu sprechen. Und da sind wir jetzt, genau, das Allzeithoch aus dem Januar 2021. Short Squeeze hat es hier bis auf 181,30 ja. getrieben, den Wert.
Jetzt 40% sieht es nicht so nach Short-Squeeze aus. Nee. Tatsächlich auch Warta leidet natürlich unter dem Druck, der auf Technologieaktien liegt. Aber ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich kann mir hier durchaus vorstellen, noch im Januar, dass es da positive News Richtung Kooperation, Richtung Batterieproduktion für großformatige Zellformate gibt. Aber im Moment ja, kämpft die Aktie. 105 war nochmal eine wichtige Marke, da sind wir jetzt runtergerutscht. Und ja, jetzt ist das nächste so, was im Raum steht, die Marke von 100. Für mich auch einer der Top-Favoriten für 2022, keine Frage. Aber im Moment natürlich unter den steigenden Zinsen leiden eben Technologieaktien besonders. Wobei bei Warta das eigentlich nicht so die Rolle spielen dürfte, denn es ist ja nicht so, dass Warta in Zukunft erst Gewinne macht, sondern Warta macht ja jetzt schon ordentlich Gewinne eben mit den kleinformatigen Batteriezellen für die Kopfhörer, unter anderem die AirPods von Apple. Also finde ich das eigentlich jetzt vielleicht sogar ein bisschen überzogen bei Warta. Also für mich sind Kurse von unter 110 Kaufkurse.
Punkt. Wir schauen auf Jinko Solar, denn wir haben schon öfter über das anstehende Mega-IPO gesprochen. Jetzt gibt es auch ein paar Fakten dazu.
Genau, also das IPO Jinko bringt ja seine operative Tochter Yangtze Jinko an die Börse, und zwar in Shanghai. Dann wird Jinko Solar eigentlich fast nur noch aus dieser Beteiligung bestehen. Jetzt ist die Frage immer gewesen, ja, wie kommt diese neue, oder zu welchem Kurs kommt diese neue Aktie? Das ist jetzt klar, sie kommt zu 5 Renminbi, es wird 10 Milliarden Aktien geben. Da sind wir bei 50 Milliarden Renminbi. Ich habe es mal umgerechnet, das sind etwa 4,6 Milliarden Dollar. Und das heißt besser gesagt, der 58-prozentige Anteil, den Jinko Solar nach dem Börsengang oder nach der neuen Mission halten wird, der ist dann 4,6 Milliarden Dollar wert. Und das würde bedeuten, dass allein diese Beteiligung doppelt so viel wert ist wie Jinko Solar im Moment, nämlich 2,3 Milliarden Dollar ungefähr an der Börse. Das liegt so ein bisschen daran, dieser große Unterschied, dass es immer einen Bewertungsabschlag gibt bei chinesischen Aktien. Auf der anderen Seite 5 Renminbi, das ist der IPO-Preis, aber ist ja nicht gesagt, dass der dabei bleibt. In der Regel steigen Aktien ja am ersten Handelstag. Der erste Handelstag wird wahrscheinlich Ende der Woche irgendwann sein. Es gibt noch keinen genauen Termin. Also für mich eigentlich, sagen wir mal so, Bewertungsabschlag 20-30%, okay, aber sicherlich keine 50%. Also ich glaube, dass hier noch ordentlich Luft nach oben ist, wenn sich das ein bisschen rumspricht mit den Konditionen, sollte es eigentlich.
Ja, also wir verbreiten es ja hier auch gerade, ja. Oder du. Wir werden es auch im Laufe der Woche natürlich weiterhin beobachten oder auch in der kommenden Woche, wie sich dann nach dem IPO von der Tochter auswirkt. Jinko, wir schauen auf den letzten Wert für heute, auf Standard Lithium. Da haben wir jetzt auch wieder, wir enden mit was Negativem, denn die Aktie kennt eben kein Halten. Warum? Und gibt es Hoffnung irgendwo?
Es gibt jetzt weder schlechte Nachrichten noch irgendwelche schlechten Analystenmeinungen oder irgendwas Negatives. Es ist allgemein die schlechte Stimmung für Technologieaktien, zu denen dann Lithium-Werte auch mit dazugehören, weil sie natürlich auch zum Umfeld von Elektroautos natürlich dazu gezählt werden müssen. Es ist auch so ein bisschen die Luft raus, nicht nur bei Lithium insgesamt so ein bisschen und gerade auch bei Standard-Lithium, weil es gab hier viel Fantasie, Übernahmefantasie, Kooperationen mit Koch, Einstieg von Koch, was macht Lanxess, und das ist jetzt so ein bisschen alles auf einmal rausgegangen. Ich finde das im Moment gerade sehr interessant, tatsächlich die Aktie, weil nach diesem doch recht deutlichen Kursverlust, immerhin, wir sprechen jetzt hier fast von einer Halbierung innerhalb von ungefähr zwei Monaten, Ich würde jetzt mal abwarten, bis sich so ein bisschen ein Boden bildet und dann ist die Aktie durchaus wieder auf einem sehr interessanten Niveau. Denn an der Story insgesamt hat sich absolut nichts geändert.
Okay, dann war es das für heute, Alfred. Besten Dank für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.